SWR 2 Forum.
Immer am Abgrund, Dostojewski, ein Autor der Extreme, am Mikrofon Silke Arning. Er war ein Spieler in jeder Hinsicht, Fjodor Dostojewski, der nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Figuren Äußerstes abverlangt. In seinen Romanen lotet er menschliche Abgründe und Komplexität aus. Obwohl vor 200 Jahren geboren, ist er wie kaum ein anderer Schriftsteller präsent, werden seine Stücke immer wieder auf der Bühne gespielt. Politik, Religion, Liebe, Nationalismus, Dostojewski spricht alle Themen des Lebens an, was ihn bis heute aktuell macht. Doch woher kommt die Faszination für diesen Autor? Worin besteht das Geheimnis seiner Wirkung? Und welche Bedeutung hatte Dostojewski als öffentlicher Intellektueller? Darüber diskutieren heute Professor Dr. Christoph Garstka, Professor für russische Kultur an der Universität Bochum und Vorsitzender der Deutschen Dostojewski-Gesellschaft. Der Jesuitenpater Klaus Mertes, Superior des Ignatius-Hauses Berlin, und Christine Hamel, Russland-Expertin, auch Biografin Dostojewskis, Kulturkritikerin. Frau Hamel, Sie sind ja gerade erst aus Moskau zurückgekommen, haben sich dort auch wieder mal, muss man sagen, auf Dostojewskis Spuren begeben. Ist Dostojewskis Geburtstag heute vor 200 Jahren ein Ereignis, das ja, sagen wir mal, allenfalls Literaturwissenschaftler und Theatermacher interessiert? Oder wie präsent ist er im russischen Leben?
Ja, Dostojewski wird in diesem Jahr ganz groß gefeiert. Putin hat eigens vor 2 Jahren schon eine Kommission ins Leben gerufen, die den Auftrag hat, die Veranstaltung zu organisieren und zu koordinieren. Also Dostojewskis 200. Geburtstag ist Staatssache. Und entsprechend groß ist der Wettbewerb der schieren Zahlen. Also um Moskau herum finden 800 Veranstaltungen statt. So eine Pressemeldung: in Moskau finden 1200 Veranstaltungen statt, in St. Petersburg 1500, in Omsk 700, in Tobolsk 400 und so weiter. Gelistet werden da vor allem Lesungen in Bibliotheken. Jede Bibliothek in Russland macht gefühlt jetzt im Herbst einen Dostojewski-Abend. Es gibt musikalisch-literarische Abende ihm zu Ehren. In Moskau wird in dem Mariinsky-Hospital, in diesem armen Krankenhaus, in dem Dostojewski aufgewachsen ist, ein neues Museum eröffnet. In St. Petersburg wird der Grabstein renoviert und in den sozialen Medien gibt es auch lauter verschiedene Initiativen. Da kann man sich dann nach Dostojewski fotografieren, wie man will, mit Beil in der Hand oder mit Zylinder auf dem Kopf. Und auch im Theater gibt es viel Dostojewski, aber dazu vielleicht noch etwas später.
Also wir können daraus entnehmen, Dostojewski ist überall präsent und er wird so ein bisschen wie so ein Nationalheiliger gerade gehandelt. Warum das so ist, darüber sprechen wir dann gleich noch. Ich würde gerne erst noch Pater Mertes fragen. Wir kennen Sie ja aus ganz anderen Zusammenhängen, weil Sie vor vielen Jahren das Thema sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche als Erster öffentlich gemacht haben. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen, sondern darum, dass Sie ein bekennender Dostojewski-Fan sind. Sie haben seine Bücher immer und immer wieder gelesen. Sie haben sogar gesagt, wegen Dostojewski haben Sie Slawistik studiert und sind später Jesuit geworden. Also wie kam das eigentlich und wann hat diese Sucht angefangen?
Ja, diese Dostojewski-Sucht hat bei mir ungefähr angefangen, als ich 17 Jahre alt war, um von der Karl-May-Lektüre runterzukommen. Das war eine Empfehlung meiner Eltern. Lies doch mal Dostojewski. Und ich muss sagen, dass ich dann 10, 15 Jahre lang also Dostojewski rauf und runter gelesen habe. Ich habe den Idiot von Dostojewski, das ist lange Zeit mein Lieblingsroman gewesen, wenn man überhaupt solche Kategorien anwenden kann, bis zur letzten Seite gelesen und dann sofort wieder die erste Seite aufgeschlagen, nochmal gelesen und bin sozusagen dann durch diese Welt gegangen wie durch ein Gebirge, in dem sich Landschaften dauernd verändern, wo man Dinge ja nicht auf den Begriff bringen kann, was ja gerade auch nochmal den Reiz ausmacht seines großen Werkes. Und und so habe ich dann eben jahrelang ihn gelesen und ich muss schon sagen, weil Sie das angesprochen haben, mich hat einfach die religiöse oder theologische und religionskritische Seite bei Dostojewski von Anfang an fasziniert. Ich habe auch Slawistik wegen Dostojewski studiert, bis ich dann feststellte, dass dahinter nochmal eben die religiöse Frage Dostojewski steckte. Und dann habe ich mich entschieden, Jesuit zu werden, obwohl sich Dostojewski darüber sicherlich nicht gefreut hätte. Denn wenn ich an die anti-jesuitischen Tiraden denke, die es ja auch in seinem Werk gibt, für ihn waren ja die Jesuiten so der Inbegriff des päpstlichen Apparates, für den ja auch so eine Gestalt wie der Großinquisitor steht, also in Brüder Karamasow, diese große Gestalt, die Schlüsselthema dann auch und Schlüsselbezugspunkt für die Theodizee-Frage geworden ist, wie sie diskutiert wird und Kirchenkritik, theologischer Kirchenkritik geworden ist. Naja, jedenfalls bin ich dann zu den Jesuiten gegangen und habe dann ein bisschen von Dostojewski gelassen, habe ihn dann allerdings erst in den letzten Jahren wiederentdeckt. Und zwar eben aufgrund seiner Bedeutung, die er heute in Russland hat, um heute wieder neu Russland zu verstehen. Er wird ja eben in Russland eben neu und ganz grundlegend rezipiert.
Also vielfältige Ansätze hier. Herr Garska, als Vorsitzender der Deutschen Dostojewski-Gesellschaft gehe ich mal einfach davon aus, dass Dostojewski Sie vielleicht nicht in- und auswendig können, aber doch sehr verinnerlicht haben, ähnlich wie Pater Mertes. Gibt es nach 200 Jahren tatsächlich noch neue Seiten an diesem Autor zu entdecken, so wie es eben auch Pater Mertes beschrieben hat? Es ist so ein Gebirge, das man ersteigt und ja, immer wieder kommt doch eine neue Wendung zutage.
Doch, das gibt es auf alle Fälle. Also man liest Dostojewski jedes Mal neu und anders. Man entdeckt andere Elemente in seinem Werk. Ein ganz aktuelles Beispiel ist jetzt, Mitte des Jahres hatten wir eine schöne Konferenz über den komischen Dostojewski, über das Groteske, das Absurde, vor allen Dingen das Paradoxe seiner Komik, das man dort finden konnte. Und das ist ein Aspekt, den man wirklich sehr interessant nach vorne schieben kann, denn ein Großteil seiner Werke ist ja nicht nur tiefsinnig, nicht nur auf das Religiöse bezogen, sondern absurde, groteske Komik, die man immer wieder findet. Das sind seine Werke, einzelne Erzählungen, wie das Krokodil zum Beispiel, unglaublich absurd und grotesk, ein Vorläufer der Absurde des 20. Jahrhunderts, dann aber auch immer Elemente in seinen, gerade in seinen großen Romanen, die darauf hindeuten, dass Dostojewski doch auch ein wirklich großer Komiker war. Denken Sie an die Darstellung des Festes in den Roman Dämonen, in dem also wirklich eine völlig überzogene Gesellschaft gezeigt wird und sich dadurch dann auch entlarvt.
Eine sozusagen immerwährende Aktualität Dostojewskis erklärt sich auch daraus, dass er einfach die Zerrissenheit des modernen Menschen immer wieder beschreibt. Die Träume, die Qualen, die Schmerzen, die Fantasien, die Ängste, die Besessenheiten und Verzückungen. Und er breitet ja sozusagen die Gedanken, die Fantasie und die Seelenregungen seitenlang aus. Also sie werden sozusagen wirklichkeitsschaffend ins Werk gesetzt. Und deshalb kann man ihn ja auch in jeder Altersphase eigentlich neu lesen und entdeckt immer einen anderen Dostojewski.
Das ist auf alle Fälle richtig. Vor allen Dingen diese Entdeckung der Psychologie, diese Seelenarbeit, die er da schafft. Obwohl er dazu ja wirklich selber gesagt hat, man sagt zu mir immer, ich sei ein Psychologe. Nein, ich bin ein Realist im höheren Sinne. Das ist so dieses berühmte Wort. Das ist aber vorausdeutend schon auf das 20. Jahrhundert dann.
Wir merken also schon, er strebt schon in andere Zeiten hinein und ist für uns immer noch ein Zeitgenosse. Ich würde trotzdem noch gerne mal zu ihm kommen, zu seiner Biografie, zu seinem Leben auch. Also ich habe bei der Vorbereitung der Sendung immer nur gemerkt, Dostojewski wird so auf die Säule gestellt und er wird immer nur mit Superlativen beschrieben. Also der größte aller psychologischen Dichter, der Übervater des modernen Romans, ein russischer Gigant. Normal ist so ein Wort, das man irgendwie scheinbar mit Dostojewski nicht zusammenbringen kann. Er ist immer am Limit, geht bis zum Äußersten. Er hat ja auch so merkwürdige Marotten, so wohnt er in Petersburg immer in einem Eckhaus. Ist er ein so extremer Mensch oder sind es eher die Umstände, die ihn dazu gemacht haben?
Ich würde eher sagen, dass es die Umstände sind. Er ist kein extremer Mensch. Er hat eine liebevolle Mutter gehabt. Er ist aufgewachsen in einem Familienkreis, in dem er sich wohlfühlen konnte. Der Vater war streng, aber er hat die Kinder nicht geschlagen. Das schreibt Andreas Guski in seiner Biografie, was damals völlig ungewöhnlich war. Seine berufliche Laufbahn lief eigentlich normal an. Sein Studium hat er auch erfolgreich beendet. Er war ein gewisser Einzelgänger, ein Eigenbrötler, das kann man schon sagen. Dann kam dieses Erlebnis der Verurteilung, zum Tode verurteilt. Diese Farce, die aufgeführt wurde vom Zaren Nikolai I., also ein wirklich grausames Spiel, das dieser Zar auf eigene Veranlassung gemacht hat, indem er sich dieses Schauspiel einer Scheinhinrichtung durchkomponiert hat, dann die Verbannung in Sibirien, ja, und danach kam eine Phase, in der sich Dostojewski wohl sein Innerstes nach außen gestülpt wurde, und da kam das, was Sie gesagt haben, diese Phase, er war ein Spieler in jeder Hinsicht, in den 60er Jahren aber nur.
Diese Scheinexekution, das ist natürlich eine Riesenzäsur in seinem Leben. Man muss sagen, er hat sich ja vorher in so einem linksintellektuellen Kreis bewegt. Das hat ihn dann verdächtig gemacht für den Zaren. War das tatsächlich in dem Sinne so, dass man sagen kann, Dostojewski, war er ein Revolutionär? Wollte er die Verhältnisse verändern?
Er hatte ein sehr feines Gespür für Gerechtigkeitsfragen. Und man spürte diese Ungerechtigkeit, in der die russische Gesellschaft in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufgeteilt war, dieses Riesenheer von Leibeigenen, dieses russische Volk, das sich völlig entfremdet hatte vom Adel, von den im Westen ausgebildeten Intellektuellen. Diese große Kluft, das spürte er. Und da musste eine Änderung, ja, kommen. Aber auf eine revolutionäre Umwälzung, so ein Mensch war meiner Meinung nach Dostojewski nicht.
Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass dieser Antagonismus zwischen Autokratie und Aufklärung sich eigentlich durch sein ganzes Leben zieht. Am Ende ist er ja auch nicht ganz eindeutig diesem nationalkonservativen Lager zuzurechnen. Also Dostojewski selbst war ja auch immer von Widersprüchen zerrissen und er war sehr begeisterungsfähig und hat sich auch sehr sozusagen den Menschen in diesem sozialistischen Zirkel angeschlossen und ja, und war dann auch von den Gedanken sicherlich begeistert, aber es war auch so eine Begeisterung eigentlich der Teilnehmer, die da waren.
Ja, ich glaube auch, dass dieses Antagonistische bei ihm eben auch dazu geführt hat, dass er eben irgendwie von allen Seiten instrumentalisiert werden kann. Und das ist sozusagen die angreifbare Seite bei ihm. Die Stärke ist eben, dass er eben nicht auf den Begriff gebracht werden kann.
Diese Erschießung, die da sozusagen inszeniert wird, 1849, man muss sich das mal so ein bisschen vorstellen, also die werden dort vorgeführt, gefesselt und es wird tatsächlich geschossen, aber ich glaube im letzten Moment nicht, noch nicht. Wie war es jetzt? Wird es abgebrochen vorher?
Letzten Moment kommt eben ein Reiter angeritten und erklärt im Namen des Zaren die Begnadigung. Dostojewski stand in der zweiten Reihe. Die erste Reihe war schon festgebunden an den Erschießungspfählen. Die Trommelwirbel setzte schon ein und genau in diesem Moment, und das war bewusst so vom Zaren gewollt, kommt dann das Begnadigungsschreiben. Dostojewski schreibt in einem Brief an seinen Bruder, dass es ein schreckliches Gefühl gewesen sein muss und einer der Beteiligten ist auch in den Wahnsinn gefallen.
Also man kann sich das ja vorstellen, er hatte ja schon mit seinem Leben eigentlich dann abgeschlossen, dann kommt diese Begnadigung, er wird natürlich noch zu Lagerhaft verurteilt, aber kann man eigentlich sagen, das ist dann wieder so eine Art Wiedergeburt, kann man das sagen?
So hat er es gedeutet.
So hat er es gedeutet. Im Epilog von Verbrechen und Strafe, ganz zum Schluss, steht es, Raskolnikow musste sich noch auf einen langen Weg machen, um diese Wiedergeburt zu erlangen, die er selber für sich in Anspruch genommen hat. Ja, das habe ich gehabt, diese Wiedergeburt. Worin besteht die Wiedergeburt? Meiner Meinung nach ist es das, was er immer wieder propagiert, hier habe ich das russische Volk kennengelernt. Hier habe ich wirklich alles, das russische Volk in seiner ganzen Breite kennengelernt. Und das habt ihr in Petersburg, ihr Moskauer Intellektuellen, ihr kennt das nicht. Ich aber, ich kenne dieses Volk nun durch diesen Aufenthalt in der Katorga.
Also in der Verbannung.
Es gibt diesen berühmten, im Lager.
Im Lager. Es gibt diesen berühmten Satz, ich werde von Menschen umgeben sein, werde unter ihnen Mensch sein und es immer bleiben. Das hat er in dieser Katorga formuliert und ich glaube, das war sehr wichtig für Dostojewski. Er wird als Mensch wiedergeboren.
Ja. Welche Rolle spielt aber der Glaube auch dabei? Oder findet er da erst zum Glauben überhaupt erst einmal? War er vorher bekennender Atheist? Also diese Zäsur, diese Wiedergeburt, diese Auferstehung könnte man ja fast sagen. Welche religiösen Anteile hat das oder hat es keine?
Also er war vorher kein Atheist. Nein, das war er nie. Die Petraschewzen hatten zwar liebäugelt mit einem Frühsozialismus, der ohne Gott auskommen konnte. Aber da hat sich Dostojewski eigentlich nie so besonders einmischen wollen. Er kommt aus einem sehr gläubigen Haushalt und diesen tiefen innerlichen Glauben, den hat er eigentlich nicht verloren. Ich glaube, diese Menschwerdung heißt einfach, dass er hier gespürt hat, dass er wieder mit den Wurzeln, mit den russischen Wurzeln, mit der russischen Erde, mit dem heiligen russischen Volk, wie es ja später in den Dämonen ausgedrückt wird, mit dem Gottträgervolk, dass er hier wieder diese Verbindung aufrechterhalten hat, also diese Verbindung wieder bekommen hat.
Über diesen Begriff Gottträgervolk, da könnte man vielleicht noch mal etwas... Es gibt ja ganz große Passagen immer wieder bei Dostojewski, wo, ich sag mal, das gläubige Volk in einer vorreflexiven Weise ein Bewusstsein der Präsenz Gottes in seiner Seele hat. Und zwar bis in die Verbrecherseelen hinein. Und das ist, denke ich, das, was er entdeckt. Er lässt sich anstecken immer wieder von diesem vorintellektuellen Glauben. Man müsste es sogar noch stärker sagen, eigentlich so etwas wie eine Art mystischer Präsenz des Christus im russischen Volk. Wenn man zum Beispiel einfach mal sieht, wie der Stare Sassima, eine der großen Figuren in den Brüdern Karamasow, eben dem russischen Volk begeht, dem leidenden Volk. Und was da religiös mitschwingt in einer größten Selbstverständlichkeit und einfacher Sprache, ohne eben schon intellektuell durchdrungen zu sein oder voll bewusst zu sein. Oder so eine Figur wie diese Sonja, die Freundin von Raskolnikow, die dann in diesem großen Gespräch dem intellektuellen Raskolnikow die Stirn bietet von ihrer ganz einfachen und selbstverständlichen Gottes- oder Christusbezogenheit in ihrer Seele und dadurch auch für ihn dann heilend wird, er aber dann auch irgendwie für sie. In diesen Figuren kommt eben zum Ausdruck, dass er im Volk auferstanden ist und Mensch geworden und zugleich auch irgendwie auferstanden ist. Es bleiben aber zugleich auch die ganz großen Zweifel. Insofern ist er auch nicht einfach, darauf zu reduzieren.
Diese Szene, die Sie da gerade angesprochen haben, Pater Mertes, das ist ja auch so eine zentrale Stelle in Verbrechen und Strafe, diesem großen Roman, ja, wo praktisch der Mörder der Dirne, der Prostituierten, eben Sonja gesteht, den Mord an der Pfandleiherin. Und sie reagiert ja eigentlich ganz anders darauf, auf dieses Geständnis. Also sie verurteilt ihn nicht, sondern sie hat im Gegenteil großes Mitleid. Was macht diese Szene eigentlich auch so unerhört?
Es ist, wenn ich da kurz einreiten darf, eine Szene, die den russischen Schriftsteller Nabokov so fürchterlich geärgert hat, der dazu gesagt hat, also die Dirne, der Mörder und bei Kerzenschein lesen sie das heilige Buch. Was für ein Kitsch. Aber es ist natürlich, Sie haben recht, eine der ganz großen zentralen Szenen. Sonja fordert ihn aber auch auf, er hat die Erde mit Blut befleckt. Er soll sich davor entschuldigen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Szene, weil dies zeigt, dass Dostojewskis Religiosität gar nicht so konform war mit der offiziellen russisch-orthodoxen Kirche, mit dem Dogma der orthodoxen Kirche, sondern dass er hier doch sehr viel Volksglauben, Volksfrömmigkeit, die diese Verbindung hat zwischen dem russischen Volk und der russischen heiligen russischen Erde, diese Ruskaya Zemlya, das ist doch nicht ganz so, wie es eigentlich die offizielle Kirche hätte gerne gehabt.
Das ist ein großes Thema, das Verhältnis zwischen offizieller Kirche und Volksfrömmigkeit. Das hat mich immer bei Dostojewski fasziniert, dass er sich eben auf die Volksfrömmigkeit bezieht und nicht auf die offizielle Lehre. Die offizielle Lehre steht der Volksfrömmigkeit gegenüber, aber die Volksfrömmigkeit ist eine eigene Quelle, aus der eine Verkündigung des Evangeliums kommt.
Frau Hamel, Sie wollten auch noch was sagen.
Ich wollte sagen, dass daran heute ja ganz aktuell auch wieder angeschlossen wird, politisch angeschlossen. Der Theaterregisseur Konstantin Bogomolow hat ja im Februar so ein antieuropäisches Manifest veröffentlicht unter dem Titel Die Entführung Europas 2.0. Und Bogomolow wendet sich sozusagen gegen die westliche Wokeness und Cancel Culture, die kennzeichnen in seinen Augen so ein neutotalitäres ethisches Reich. Also Bogomolow benutzt auch das deutsche Wort dafür. Und er stellt dem gegenüber diesen Menschen von Dostojewski, der eben spirituelle Höhenflüge und die diabolischen Abgründe, wo das immer zusammengeht und wo es eben so eine natürliche Volksfrömmigkeit noch gibt. Und Bogomolow sozusagen hat Angst, dass der Westen den Menschen das Bestialische austreiben und ihn sozusagen irgendwie kastrieren wollen.
Darf ich da noch etwas ergänzen? Weil Sie hatten, Herr Professor Garstka, diesen Begriff des Gottesträgervolkes genannt. Mhm. Und das ist ja tatsächlich heute eine ganz aktuelle, da findet eine ganz aktuelle Instrumentalisierung statt. Dostojewski legt ja dieser Figur Schatow den Begriff des Gottesträgers in den Mund, bis dahin, dass er behauptete, jedes Volk hat seine eigene Ethik. Ein Volk, das eine universelle Ethik hat, gibt sich selbst auf. Und das ist ja ein Gedanke, der heute aufgegriffen wird, der Universalismus der Menschenrechte geht gar nicht, weil es sozusagen das eigene einer Volksseele gibt, die ihre eigene Ethik hat. Es gibt dann aber auch wieder gerade in der Figur des Schatows dann die kritische Brechung gegenüber diesem Gedanken und gegenüber diesem Konzept, in dem es dann doch nochmal zu einer Bekehrung kommt, weg von diesem überzogenen völkischen Gottesbegriff.
Also ich finde es jetzt irgendwie schwierig. Was meinen Sie genau mit Gottesträger dann?
Das ist ja ein Zitat aus Dostojewskis Roman Die Dämonen, wo Schatow eben von dem russischen Volk als dem Gottesträgervolk spricht. Also ich übernehme den. Ich habe die Figur so verstanden, dass jedes Volk seinen eigenen Gott hat und damit auch eine spezielle Mission für das Universum, für die Welt. Und es gibt eben keinen völkerübergreifenden Gott mit einer universellen Ethik. Damit schafft sich ein Volk selbst ab. Und das ist der Gedanke, den Schatow nach vorne bringt. Und der hat einen stark natürlich dann völkischen Aspekt, der in Deutschland von den neuen Rechten dann also unter anderen Bedingungen dann übernommen worden ist, um völkisches Denken auch hier mit Dostojewski zu verknüpfen.
Aber im Grunde konstruiert Dostojewski doch eigentlich in allen, in den fünf großen Romanen immer ein Dilemma. Denn er attackiert gewissermaßen die Fetische der Moderne, er ist gegen Geld, Macht und Eros und den verderblichen Leidenschaften hält er dann die göttliche Vergebung entgegen. Aber die Vergebung kommt von Gott und Gott stattet den Menschen aber auch mit Vernunft aus und die lässt wiederum den Menschen doch an Gott zweifeln. Also dieses Dilemma, das lese ich in allen seinen Roman, das ist also nicht so glatt, nicht so gerade.
Überhaupt Sie sprechen da einen ganz wichtigen
Punkt. Das ist
ja
seine große Stärke, dass es eben nicht glatt ist. Und das gilt auch für dieses Konzept, das eben jetzt sozusagen völkisch instrumentalisiert wird.
Ja, also ich finde, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an, und zwar den Unterschied zwischen Dostojewski als Schriftsteller und Dostojewski dem Publizisten. Diese ganzen Ideen in seinem publizistischem Werk werden die viel stärker, viel klarer kommt das heraus in seinem Tagebuch eines Schriftstellers, dass er doch ein ziemlich starker, chauvinistisch denkender Nationalist war. In seinen Romanen, das ist bei ihm, bei Dostojewski, dem Schriftsteller, immer ganz, ganz schwierig herauszufinden.
Vielleicht an der Stelle nochmal anknüpfend, weil Sie gesagt haben, Herr Professor Gaska, also Dostojewski ist nicht nur der Schriftsteller, der Romanautor, er ist eben auch der Publizist und Journalist und er hat ja auch diesen russischen Imperialismus auch verteidigt im Prinzip. Dann muss man sich natürlich fragen, was passiert denn, wenn Dostojewski heute Putin, ja, also indem er ihn natürlich so jetzt als Nationalheiligen feiert, wenn er durch Putin sozusagen instrumentalisiert wird?
Ja, das ist gefährlich. Inwiefern ist diese Puschkin-Rede, diese berühmte Puschkin-Rede, die er kurz vor seinem Tod gehalten hat, indem er davon spricht, dass die Russen ja sowas wie ein Allverständnis für alle, für die gesamte Welt haben, wenn das herangezogen wird von Putin in der Gegenwart als eine Form, mit der die russische Idee sich auch in der Gegenwart verwirklichen lässt, eine Staatsdoktrin, in dem gesagt wird, ja, das russische Volk ist nicht auf Unterdrückung, die Russland ist ja ein multinationaler Staat, aber die Russen sind nicht das Herrenvolk, sie unterdrücken die anderen nicht, sondern, wie Dostojewski schon gesagt hat in seiner Puschkin-Rede, sie bringen in den anderen Völkern das Beste hervor. Dann ist das irgendwie infam, meiner Meinung nach.
Darf ich dazu was ergänzen? Ich muss sagen, ich habe als Kind 3 Jahre lang in der Sowjetunion gelebt und ich habe bei Dostojewski etwas wiederentdeckt, nämlich ich habe es schwierig, von russischem Imperialismus zu sprechen. Den gibt es natürlich, aber ich glaube, dass es auf der russischen Seite auch ein ganz starkes Bedrohungsgefühl gibt und das hat tiefe geschichtliche Wurzeln und die Bedrohung kommt aus dem lateinischen Westen und das ist nicht nur die Aufklärung, sondern das ist eben auch die lateinische Kirche. Und dass die Grenze, die Russland zum Beispiel von Polen oder den vergleichbaren lateinisch geprägten Ländern trennt, eben die entscheidende Grenze ist. Und da kommt der eigentliche Säkularisierungsdruck her. Der Großinquisitor, Repräsentant lateinischen Christentums, ist ja in einem bestimmten Sinne ein gläubiger Mensch. Nur er bestreitet eben dem Evangelium oder Jesus die Lebbarkeit seines Konzepts und das ist dann der große Verrat der lateinischen Tradition, der lateinischen Kirche. Ich sage das bewusst so, weil er die Reformation mit in dieses Verdikt hineinnimmt. Das ist eben der große Verrat der lateinischen Tradition an Christus, weswegen er dann am Ende letztlich in den Schoß des russischen Volkes wandert.
Aber wieso die russische Idee von der gegenwärtigen russischen Regierung missbraucht wird und gebraucht wird, sieht man beispielsweise auch daran, dass vor ein paar Tagen ist ein Dekret unterschrieben worden zwischen Lukaschenko und Putin, das nicht nur ein Bekenntnis zum Unionsstaat zwischen Russland und Belarus ist. Es werden auch Weichen gestellt, um die beiden Staaten noch stärker zu verzahnen. Und einige rotglühende Patrioten haben in Zeitungen, weil diese Unterzeichnung des Dekrets jetzt also knapp vor dem 200. Jubiläum war, haben das also alles in dem Sinne gedeutet, dass man jetzt endlich bei Dostojewski in der Wirklichkeit ankomme und sozusagen der allliebende russische Staat jetzt wieder seine Kinder heimholt. Und ja, also ich konnte mir vorstellen, dass die Ukraine da zusammenzuckt.
Welches Interesse aber könnte denn jetzt der russische Präsident, könnte Putin haben, Dostojewski so zu einem Säulenheiligen zu verklären?
Das ist einfach nochmal der, das ist der kulturelle Unterbau für seine russische Idee. Also in Dostojewski findet er doch in dem publizistischen Dostojewski findet er einen hervorragenden Stichwortgeber für seine Isolationspolitik und für die Vorreiterrolle Russlands in der Geschichte.
Ja, ergänzend weiß ich ja noch aus meinem anfänglichen Slawistikstudium, dass im 19. Jahrhundert die beiden großen Parteien in Russland gibt, die Westler, die sogenannten Sapandiki und die Slavophilen, also die sich gegen die Westler richten. Und das ist ja letztlich ein Streit, der bis heute die russische Kultur durchzieht. Und da steht Dostojewski letztlich und im Kern eben auf der Seite der Slavophilen. Und mit der riesigen Autorität, die er hat, der großen auch internationalen Anerkennung seines Oeuvres, ist er natürlich eine fantastische Autorität für Putin, um seinen politischen Kurs auch kulturpolitisch zu legitimieren. Das bietet sich an.
Und es ist natürlich die Verbindung auch zur orthodoxen Kirche, das also als geistiges Unterbau des neuen Russentums. Der Metropolit von Moskau, der Patriarch, verschiedene andere Prediger zitieren Dostojewski, wenn sie den Westen angreifen. Das ist schon zu einer festen Form geworden, dass man immer wieder sagt, schon Dostojewski hat gesagt und dann kommt ein Angriff gegen den Westen.
Insofern ist es auch eine Vereinfachung, wenn man Dostojewskis Hinwendung zum Volksglauben einfach nur kirchenkritisch abhebt gegenüber seiner Kritik der Orthodoxie, weil er natürlich ganz und gar auch ein kirchlich-orthodoxer Christ ist, beziehungsweise sich als solcher versteht. Und es gibt ja auch die Gestalten, die institutionell etwas repräsentieren, wie zum Beispiel dieser Bischof Tichon in der großen Beichte von Stavrogin in dem Roman der Dämonen, der eben auch ein Amtsträger ist. Also insofern trägt er auch in sich die Spannung, die im Übrigen jeder, der kirchlich und gläubig zugleich ist, hat, nämlich die zwischen eben Mystik und Institution. Und er sagt nicht einfach zur Institution Nein und zur Mystik Ja, sondern er sagt, er trägt diese Spannung auch in sich.
SWR2 Forum, immer am Abgrund, Dostojewski, ein Autor der Extreme, das ist heute unser Thema. Wir haben jetzt schon über diese Gegensätze West-Ost gesprochen. Ich würde gerne noch mal auf ein Kapitel in Dostojewskis Leben zu sprechen kommen, nämlich er kommt ja nach Deutschland, mehr oder weniger auf der Flucht vor seinen Gläubigen, tritt er eine längere Reise nach Europa an. Und das ist ja auch so ein merkwürdiges Kapitel. Deutschland kommt da gar nicht gut weg. Also Berlin ist langweilig, die Dresdner Frauen sind ihm widerwärtig und der Kölner Dom, den mag er auch nicht. Aber auf der anderen Seite verehrt er die deutsche Kultur, E.T.A. Hoffmann, Schiller beispielsweise. Ja, was für ein Problem hat er denn jetzt eigentlich mit Deutschland?
Es ist bei ihm schon wirklich grotesk zu sehen, dass er sein gesamtes kulturelles Erbe, dass er das aus Westeuropa hat. Es ist ja nicht nur Schiller, es ist Voltaire, es ist Shakespeare, es ist Dickens, es ist Walter Scott. Alles das gehört zu seinen, Balzac vor allen Dingen, eine ganz zentrale Figur für ihn, zu seiner Ausbildung als Schriftsteller, zu dem, was ihn groß gemacht hat, gehört die genaue Lektüre dieser westeuropäischen Autoren. Und dann, ja, dann kommt er nach Deutschland und auf einmal sieht er alle seine Vorurteile, die er sich insgeheim vorher schon in Russland gemacht hatte, bestätigt. Und er will auch gar nicht in Gespräch kommen mit irgendwelchen deutschen Geistesgrößen, mit irgendwelchen Abgesandten von Deutschen, aus der deutschen Kultur. Das Interessante wird für mich das Gespräch, das er mit Turgenev führt in Baden-Baden, in dem die Gegensätze zwischen West und Ost, die von Ihnen, Herr Mertes, angesprochene Unterschied zwischen den Westlern und den Slavophilen, diejenigen, die also die Slawen lieben, das wird ganz deutlich. Turgenev, ein ganz Westeuropa gefeierter Autor, sagt von sich selbst, ich sehe mich eher als Deutscher und wenn Russland nicht existieren würde, dann hätte die Menschheit überhaupt keinen Schaden dadurch. Und Dostojewski wird darüber natürlich richtig böse. Und als Turgenew dann noch sagt, er ist ein Gottesleugner, ja, dann wird der Unterschied zwischen West und Ost ganz deutlich. Dostojewski sieht also genau diesen europäisierten Russen als Feindbild an.
Ich glaube, es handelt sich auch so ein bisschen um vielleicht einen Kulturschock angesichts des Fortschrittsgefälles, der sich bei den Reisen im Westen auftut und den Dostojewski dann in so eine Überlegenheit verwandelt, also eben in die Überlegenheit der russischen Kultur und in die messianische Sendung Russlands.
Interessant ist ja auch, er ist ja nicht nur in Deutschland, also Baden-Baden, das vielleicht doch nochmal kurz zurückgefragt. Baden-Baden ist natürlich auch deswegen für ihn eine schwierige Erfahrung, weil er da ja der Spielsucht verfällt. Überschattet das überhaupt dann seinen Aufenthalt in Europa, dass deswegen diese schwierige sozusagen Einschätzung auch des Westens bei ihm zustande kommt? Liegt es daran vielleicht?
Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, er war spielsüchtig und das ist eben eines seiner Riesenprobleme, was er da seiner Frau zumutet, ist einfach ungeheuerlich. Und das steht aber nicht in Verbindung mit seiner Kritik des Westens. Was ich vielleicht hinzufügen kann, das ist, dass er sich, indem er sich in den Westen und auch in diesen kapitalistischen Westen hineinstürzt, irgendwie auch nochmal genau in die Tiefen dessen hinabsteigt, was er so sehr verachtet. Das ist ja wieder etwas Typisches für Dostojewski. Er hat dann wiederum keinen moralisierenden Blick auf Verbrechen, auf Sucht, sondern er steigt hinab in diese Tiefen. Und es fehlt das letzte Urteil darüber, das letzte moralische Urteil. Er vollzieht nicht das jüngste Gericht über sein eigenes Leben. Und dann bleibt nochmal diese Polemik übrig, aber es ist noch was Tieferes dabei.
Aber die Spielsucht könnte schon auch insofern mit in diese Europhobie hineinspielen, als dass Dostojewski dann natürlich immer gezwungen ist, in sehr billigen Unterkünften zu hausen. Er muss sich an den Wirtinnen vorbeischleichen. Er hat häufig kein Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen. Und er spricht ja auch häufig von dem unglaublichen Geiz seiner Wirte und Wirtinnen. Und das könnte vielleicht auch noch dazu beitragen, dass ihm da wenig Mildtätigkeit entgegengeschlagen ist, was man sich ja gut vorstellen kann.
Also dieses angespannte Verhältnis zu Deutschland, das Urteil über Europa, also er war ja auch in anderen Ländern, Schweiz, Frankreich, Italien unterwegs, und geht er ebenso harsch mit den anderen Ländern Europas um? Ist das Urteil ebenso harsch?
Ja, er nennt Europa dann einfach einen teuren Friedhof, also teuer im Sinne von mir teuer, also einen heiligen Friedhof, einen wunderbaren Friedhof. Und das entspricht seiner Ideologie von der Abfolge der Kulturen, die der Welt was zu sagen haben, indem er einfach meint, ja, wir haben jetzt so viel gelernt von den Europäern, dass wir sie jetzt nicht mehr brauchen. Europa hat uns alles gegeben, Dankeschön dafür, aber jetzt wird Russland der Welt etwas zurückgeben. Und so vor dem Hintergrund erkennt er schon an, dass Europa wichtig und groß ist. Und er bereist ja auch er guckt sich die großen Gebäude an, er guckt sich an, was sich hier widerspielt in der Dresdner Gemäldegalerie. Er ist begeistert von den Gemälden, die er dort zu sehen bekommt. Er erkennt die kulturelle Leistung an, aber er sagt, das ist jetzt vorbei. Die Zukunft wird anders sein.
Er besucht ja auch in Basel das Kunstmuseum und entdeckt dort Holbeins, den toten Christus, der ihn ja sehr, sehr beeindruckt, diese sehr realistische Darstellung dieses Leichnams Christus, dass er dann auch immer wieder in seinen Romanen auftaucht, dieses Motiv. Also da nimmt er schon was mit.
Ja, und das da erschüttert ihn ja dieses komplette Todsein Christi. Also dass da der Vorschein der Auferstehung nicht mehr sichtbar ist. Und das, insofern ist dieser tote Christus für ihn eben auch ein Schock, ein Frevel geradezu. Das hängt wiederum mit seinem Verständnis natürlich von Christus zusammen und ist auch sehr, wie ich finde, in der orthodoxen Tradition.
Also in Fürst Myschkin, in dem Idiot, kommt auf dieses Bild zu sprechen und sagt, von diesem Bild kann einem der Glaube vergehen. Kann ein solcher Körper nochmal auferstehen? Das ist die Frage, die damit verbunden ist.
Wir haben jetzt ganz viel schon über ihn gehört, über seinen Glauben, seine Vorstellung von Gott und auch über sein schwieriges Verhältnis zu Europa. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf ihn zu sprechen kommen, natürlich auf den Autor. Was macht denn die Faszination dieser Werke aus? Pater Mertes, Sie haben eben schon gesagt, also er legt sich nicht fest, er urteilt nicht moralisch. Aber es wird ja auch zum Beispiel gesagt, Thomas Mann sagt über Verbrechen und Strafe, das sei für ihn der vollkommenste Kriminalroman der Weltliteratur. Kann man das sagen? Sind seine Romane spannend? Sind sie Krimis? Macht sie das deswegen auch heute noch so attraktiv?
Ja, man muss dazu wissen, dass es natürlich Fortsetzungsromane sind, die zunächst in den Zeitschriften erschienen. Das hieß natürlich, wie heute bei einer Serie, man braucht am Ende einen sogenannten Cliffhanger. Man muss weiterlesen wollen. Und so hat Dostojewski seine Werke auch angelegt, dass diese Spannung sich immer mehr steigert, in großen Szenen dann zum Ausbruch kommt und dann will man natürlich weiter wissen, was passiert weiter. Also von daher hat er eine Poetik, ja, mein Dr. Vater hatte das mal genannt, eine machiavellistische Poetik, die den Leser überrumpelt. Wir finden wirklich, wenn man das so deutlich sagen kann, Sex, Crime and Rock'n'Roll in deinen Romanen. Man liest Page-Turner, habe ich jetzt gehört, ist ein neuer Begriff. Also man will weiterlesen. Das ist eine ganz moderne Technik, die er hier anwendet und die den Leser bei der Stange hält. Eben nicht in der großen, epischen Breite, wie es Tolstoi zum Beispiel macht, der sich auch noch als Erzähler einmischt. Das macht das Dostojewski viel geschickter.
Genau, Dostojewski muss ja mit seinen Romanen ein Massenpublikum bedienen, denn er muss von dem Erlös aus seiner Literatur leben. Er klagt ja, dass er ein Proletarier unter den Schriftstellern sei. Und das beeinflusst natürlich auch sein Schreiben, denn er schreibt auch tatsächlich ja nicht ohne Kitsch und er schreibt besonders eingängig. Und ich glaube, was seine Werke so unglaublich fesselnd macht, ist natürlich auch diese berühmte Polyphonie. Also Dostojewskis Roman unterliegt ja so eine offene, dialogisch und dialektisch widersprüchliche Struktur, die es dem Autor dann erlaubt, eine ununterbrochene Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Ansichten und Perspektiven zu führen. Und weil niemand das letzte Wort hat, bleibt man einfach gebannt und gefesselt dabei.
Und er scheut sich auch, glaube ich, nicht, weil Sie das gesagt haben, Page-Turner, und er musste ja auch damit sein Geld verdienen. Also er scheut sich auch nicht, trivial zu sein.
Nee, er schreibt voller Kitsch.
Ja, diese Rührseligkeit, diese Elemente, der Sentimentalismus, die finden sich zuhauf. Also Greich schon in seinem ersten Werk, Arme Leute, Biedne Jaludi, das ist ja schon wirklich ein rührseliger Briefroman, eigentlich mit der Technik des 18. Jahrhunderts.
Frau Hamme, Sie haben eingangs erzählt, also Dostojewski es gibt geradezu einen Wettbewerb, wer ihn am besten und am längsten und am meisten feiert vielleicht. Was wird denn da so Ihrer Beobachtung nach vor allem in den Vordergrund gestellt? Also welcher Aspekt Dostojewskis?
Da geht es wirklich sehr breit zu. Also es gibt Konferenzen zu den Frauen im Werk von Dostojewski. Das ist alles sehr breit aufgestellt, sehr interessant. Ich war auch in St. Petersburg. Ich habe den Urenkel Fjodor Michailowitsch getroffen, Dmitri Andrejewitsch Dostojewski, und habe in St. Petersburg tatsächlich eine Straßenumfrage gemacht mit der Frage, kann Dostojewski im Leben helfen? Das sagt sein Urenkel von ihm. Also der Urenkel hat schon zweimal Krebs gehabt und ist fest davon überzeugt, dass er nicht nur himmlischen Beistand hat, sondern auch den seines Urgroßvaters. Und mit dieser Frage bin ich dann tatsächlich rausgegangen auf die Straße und ich habe ungefähr anderthalb Stunden auf dem Newski-Prospekt Leute angesprochen und es war sehr beeindruckend, was mir die Menschen erzählt haben. Also unter anderem eine Stimme, dass Dostojewski dabei hilft, sich selbst anzunehmen, weil seine Figuren nie schwarz-weiß gezeichnet sind, sondern auch mit allen Unzulänglichkeiten, und dass aus dem Kontakt, also mit diesen Figuren, so ein besonderes Verhältnis wiederum zu sich selbst entstehen würde. Andere haben erzählt, die Lektüre Dostojewskis hat ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt, weil es nichts Seelenvolleres gibt, weil Dostojewski den Schmerz der anderen spürt, und immer wieder kommt es natürlich auf die berühmte russische Seele zu sprechen, und da sagen die Leute, dass Dostojewskis Streben nach Gerechtigkeit und Ehrlichkeit, das genau sei doch die russische Seele. Also die Russen finden in Dostojewski heute noch großes Identifikationspotenzial für sie selbst. Das kann ich wirklich aus der Straßenumfrage berichten.
Das ist sehr spannend, wenn man das konterkariert mit der Straßenumfrage, die Heinrich Böll in seinem Film, der ja nun schon vor über 50 Jahren gedreht wurde, noch zu Zeiten der Sowjetunion, über Dostojewski und St. Petersburg gemacht hat. In dieser Straßenumfrage kommen nämlich viele Antworten, die darauf hinauslaufen, Dostojewski hat uns modernen Menschen nichts mehr zu sagen. Also den modernen Sowjetmenschen, der im materialistischen Geist groß geworden ist. Und das ist ganz interessant. Dostojewski war dann auch immer so etwas wie eine, wer sich zu Dostojewski in der Sowjetunion bekannte, war dann auch immer jemand, der gleichzeitig zum Ausdruck brachte, ich bin auch gegen den sowjetisch-sozialistischen Geist.
Ja, Maxim Gorki hatte in Dostojewski doch Russlands bösen Genius erkannt und seine Werke waren verpönt. Also der Urenkel Dmitri Andrejewitsch erzählt, dass er Dostojewski in der Schule nicht hatte.
Ja, ja.
Und er durfte auch nicht, seine Mutter hat ihn immer ermahnt, er solle um Gottes Willen nicht sagen, dass er ein Dostojewski sei. Er solle so wenig wie möglich darüber sprechen, denn Dostojewskis Werke galten als sozial gefährlich. Ja, vor allen Dingen wegen der Dämonen natürlich.
Ja, und ich meine, man hat ihn ja auch als Bourgeoisen-Schriftsteller abgelehnt während der Sowjetzeit. Ich finde das jetzt auch interessant, aber auch gleichzeitig irgendwie schwierig. Also man kann ihn offensichtlich mal so vereinnahmen. Er bietet da für alles irgendwie eine, ja, für allen und für jeden irgendwie eine Möglichkeit, da anzudocken. Da muss man ihn ja fast schon vor sich selbst schützen. Wie kann das funktionieren?
Indem man einfach den Leser das die Hand gibt, also die Romane lesen und Elfmann ist begeistert. Und ja, ihn politisch zu vereinnahmen zu wollen, das ist das Gefährliche, glaube ich.
Also mir hat sehr gefallen, was Sie, Frau Hamel, aus dieser Umfrage berichtet haben, nämlich die Lektüre von Dostojewski kann einen in seinem Verhältnis zu sich selbst verändern. Also das ist auch eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Und es hängt dann auch immer wieder von dem Leser oder der Leserin ab. Also ich lese ihn selbst als ein religiöser Mensch und mir hat er geholfen, das Religiöse aus der Eindeutigkeit herauszuholen, sozusagen aus der Kathedrale ein Gebirge zu machen. Und das ist einfach großartig. Deswegen werde ich ihm ein Leben lang dankbar sein.
Das heißt, Sie haben den Zweifel bei Ihnen gelernt?
Ja, den Zweifel, die Radikalität, diese Versuchung, die Gottesfrage eindeutig zu beantworten in Systemen und in Ordnungskategorien. Er ist für mich eben kein Denker, der Religion und Ordnung miteinander in Verbindung bringt, sondern Religion und Chaos. Und das entspricht auch meiner Erfahrung von Religion. Und ich kann mit ihm eben durch dieses Gebirge gehen und dann sozusagen dann langsam in mein Gebirge hineinschreiten und dann Verwandtschaften entdecken, Unterschiede. Das ist eben einfach großartig. Und das entdecke ich kann jetzt nur für mich sprechen als Leser, wenn ich mich grundsätzlich davon verabschiede, ihn zu instrumentalisieren als Autorität für irgendeine Aussage.
Herr Garska, was haben Sie bei Dostojewski gelernt?
Also ich bin in diese Richtung als Jugendlicher hineingekommen und das ist das, was einfach so faszinierend war. Er führt uns ja Rebellen vor Augen in seinen Romanen. Raskolnikow aus Verbrechen und Strafe ist ein Rebell. Er ist nicht einverstanden mit der Welt der Väter. Wir haben in den großen Romanen immer die Frage, wie sollen die Jugendlichen in die Welt der Väter hineinwachsen? In diese falsche Welt der Väter. Und da ist nämlich die Aktualität bis heute noch vorhanden. Diese Väter haben eine kaputte Welt hinterlassen. Und nun ist die Jugend aufgefordert, daraus etwas zu machen, für die Zukunft Russlands, aber auch für die Zukunft der Welt. Und das hat mich am Anfang, als ich anfing, Dostojewski zu lesen, mit 14, 15 Jahren so begeistert. Dieses Aufmüpfige, dieses Nichtzufriedensein mit der Welt der Väter, die sie uns dagelassen haben. Und da finde ich, sind die Antworten vielleicht nicht die richtigen, aber dieser empörende Gestus, der hat mich fasziniert bei ihm.
Frau Hamel, wie ist das bei Ihnen? Was nehmen Sie von Dostojewski mit? Was haben Sie bei ihm gelernt?
Ja, ich finde, Dostojewski führt dem Menschen so seine paradoxe Bedingtheit irgendwie vor Augen. Also für Dostojewski ist der Mensch ja so eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Und er schreibt viel von so einer imaginären Lebensbewältigung, dass man auch als nicht religiöser Mensch, aber mit den wesentlichen Fragen in seinem Werk konfrontiert wird. Also, und man findet da auch auch tatsächlich so eine Antwort. Also ich habe auch als Jugendliche mit der Dostojewski-Lektüre angefangen und diese Zerrissenheit, diese Qualen, diese Unsicherheit, all das findet sich in den Helden Dostojewskis und sie finden dazu auch keine Antwort und das gibt tatsächlich Mut, sich anzunehmen, so wie man ist und ja, da ist Dostojewski einfach eine ganz klare Lebenshilfe auch manchmal.
Ein Autor, der zum Entdecken einlädt. Immer am Abgrund Dostojewski, ein Autor der Extrem. Ich danke ganz herzlich Ihnen für diese angeregte Diskussion. Mein Dank an Christine Hamel, Russland-Expertin, Dostojewski-Biografin und Kulturkritikerin. An Professor Dr. Christoph Garstka, Professor für russische Kultur an der Uni Bochum und Vorsitzender der Deutschen Dostojewski-Gesellschaft. Und an Jesuitenpater Klaus Mertes vom Ignatius-Haus in Berlin. Am Mikrofon war Silke Arning.